Friedrich, ein gottesfürchtiger Mensch, der die Schöpfung liebt, der die Natur verehrt, der verschmelzen will mit der Natur. Der malt Bilder, die immer Erfindungen sind. Und das weiß man heute, dass es eigentlich keine Landschaft gibt, die so ist, wie er sie in seiner Malerei darstellt. Die Fremdenverkehrsämter sind so unglücklich, weil sie können nirgendwo ein Schild hinstellen. Hier hat Friedrich den Wanderer über dem Nebelmeer gemalt.
Sagt Bestseller-Autor und Podcast-Kollege Florian Illies, den ich für diese herbstliche Ausgabe des Weltkunst-Podcasts getroffen habe und der soeben sein Buch über Caspar David Friedrich präsentiert hat. Über den im Titel seines Buchs steckenden Zauber der Stille spreche ich nun mit Florian. Und bei unserem heutigen Gast erlaube ich mir, seinen eigenen Podcast Augen zu zum Einstieg zu zitieren und ihm die Frage zu stellen: Was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Caspar David Friedrich denkst?
Wenn ich meine Augen schließe und an Caspar David Friedrich denke, dann sehe ich die Himmel vor mir, die er gemalt hat. Dieses sanft verlaufende Lila, dieses helle Gelb, dieses leuchtende Blau und diese sanften Wolken, die da drüber ziehen. Und ich glaube, die Himmel von ihm, die sind die Felder seiner Bilder, die mich immer wieder am allermeisten begeistern.
Ich habe mir ausgerechnet ein Zitat ausgesucht, was mir besonders gut gefallen hat. Da schreibst du auch über die Himmel, und zwar, dass seine Frau, also es war ein offenes Haus, Leute konnten ihm sogar beim Malen zuschauen.
Sie sollten kommen, die Leute, weil er dringend Bilder verkaufen musste, eigentlich lebenslang, wollte immer, dass jemand kommt und was kauft. Ja.
Und dann, ich habe es mir wirklich, das ist das eine Zitat, was ich mir aus deinem ganzen Buch hier herausgesucht habe. Ein ewiger Tag der offenen Tür im Haus an der Elbe 33 in Dresden. Es gibt nur eine Ausnahme. Jetzt malt er gerade die Luft, so sagt seine Frau dann zu dem Gast, der gerade an der Tür geleitet hat. Jetzt darf man ihn nicht stören, denn wissen Sie, Himmel malen ist für ihn wie Gottesdienst. Das finde ich ein wunderbares Zitat. Das klingt, als ob du es aus einem Brief hast.
Ja, es gibt die Schilderung von einer adligen Dame, die ihn oft besucht hat, eine Frau von Chessy, die das überliefert hat. Das wird aber auch von anderen bestätigt, also dass dieses Himmelmalen für ihn eben so ein heiliger Vorgang war. Das ist ja ganz schwierig, dieser Religiosität oder diesem Glauben von Friedrich so nahe zu kommen, weil er ganz offensichtlich ein gläubiger Mensch war und man aber von ihm jetzt keine Äußerung in dieser Richtung hat, aber eben im Himmelmalen, in dem Part von den Gemälden, er sowas Transzendentales empfunden hat und auch in die Malerei hineintragen wollte. Und das ist insofern, finde ich, wahnsinnig aufregend, weil das heute, 200 Jahre später, sich eigentlich gelöst hat von seiner eigenen christlichen Auffassung, weil man sieht, das ist für Hinduisten, für Buddhisten und auch für Atheisten mit innerer Restwärme immer noch sozusagen abrufbar. Da ist einfach wie so ein, auch global merkt man das, wenn man bei Instagram guckt, der Hashtag Caspar David Friedrich zeigt Tausende, Hunderttausende, Millionen Sonnenuntergänge aus Indonesien und aus Mexiko und von überall her. Also in diesen Himmeln scheint er was ganz Magisches geschaffen zu haben. Da kommt auch keiner seiner Zeitgenossen ran. Man weiß von anderen Briefen, das ist eine andere Malerin, Luise Seidler, wo er sogar den Himmel gemalt hat für sie in Bildern, weil sie das nicht so gut konnte. Friedrich wiederum konnte Menschen nicht so gut malen, deswegen haben andere Maler bei ihm die Menschen manchmal gemalt in den Bildern. Also dieser Himmel, das war ganz offensichtlich das, wo er am meisten Energie reingelegt hat. Und schönerweise scheint das sich gelohnt zu haben, weil diese Energie auch 200 Jahre später noch vollkommen in jedem einzelnen Bild ist und abrufbar ist. Und mir fällt es so auf, es gibt ein paar Bilder von ihm ohne Himmel. Also wenn er so in so Schluchten hineinschaut oder so im Inneren eines Waldes Situationen malt, da fehlt was. Also da fehlt mir was, da hat man das Gefühl, da ist, wenn er sich so ganz in der Erde verankert, dass dann seiner Kunst eine Dimension fehlt und man erst manchmal gar nicht glaubt, ob es wirklich ein Bild von ihm ist.
Ich möchte gerne zu deiner ganz besonderen Technik kommen, die du beim Schreiben hast. Ich finde es fantastisch, wie die verschiedenen Zeitebenen hier wieder verschränkt werden. Also du hast...
Diesmal ist es natürlich besonders kühn, weil es überhaupt keine Chronologie mehr gibt. Ne? Also es ist... Also man springt als Leser, man muss sich mir anvertrauen und mir schon trauen, dass ich einen nicht auf Irrwege führe, aber Ich springe durch die Zeiten, ja.
Ich glaube, deine Fans, die vertrauen dir auch schon und alle anderen werden sich bestimmt auch hineinziehen lassen. Also ich habe es verschlungen, muss ich wirklich dazu sagen, genau wie 1913 und das Folgebuch davon. Die Art, wie du die Zeiten verschränkst, ist natürlich besonders interessant bei Caspar David Friedrich, weil sich jede Zeit ihn irgendwie angeeignet hat und natürlich auch die Nazis. Und du springst dann von, ich glaube, es beginnt 1818 mit einer Segeltour nach Rügen. Da ist er natürlich schon ein erwachsener Mann, schon spät hat er ja erst geheiratet. Also er ist mit seiner Frau auf einem Segelboot und du springst so direkt rein. Ich fand auch geradezu erfrischend, dass man nicht sofort so mit ihm mitleidet, also sondern sich eigentlich mit ihm freut und diese starke Sehnsucht und diese tiefen Wünsche, die sich mit diesen romantischen Landschaft verbinden, die sind am Anfang irgendwie auch mit so einer Heiterkeit verbunden. Und das Buch wird dann trotzdem, ich musste trotzdem mal natürlich eine Träne verdrücken. Aber
ich hoffe auch weiterhin manchmal lachen, weil das ist ja auch mein Versuch,
genau.
Dass es, man glaube auch über die Romantik schreiben kann und trotzdem lachen kann und auch diesen Friedrich als Kauz erlebt und auch viele Dinge, die geschehen mit seinen Bildern, sind so aberwitzig, so komisch, dass man es nicht anders erzählen kann als mit einem Schmunzeln. Und das ist mir wichtig, weil die ganze Friedrich-Literatur eigentlich so ein ganz hoher Ton der Heiligkeit durchzieht. Und das wollte ich wirklich überhaupt nicht. Ich wollte ihn zugänglich machen, weil er eben zugänglich ist. Also ich glaube, als Maler mit seinen Bildern ist er jemand, den die Menschen lieben, von dem die Menschen sich berührt fühlen, berührt fühlten in allen Zeiten. Und ich glaube, es ist schwierig, wenn man sich mit besonders theoretischem Vokabular ihm zu nähern versucht und es versucht, mit dem Kopf zu begreifen. Er ist, glaube ich, jemand, der, wenn man es mit dem Kopf versucht, nie ganz zu fassen ist.
Mich würde interessieren, bei deiner Technik zu schreiben und zu recherchieren. Wie kann ich mir dein Büro vorstellen? Wenn ich die Augen zumache und mir dein Büro vorstelle, dann sehe ich dich wie so eine Art Kriminalkommissar mit großen Pinnwänden, an denen Zeitstrahlen entlang gehen und Fäden sich überkreuzen, weil du dann doch rausfindest, dass der uralte oder ziemlich alte und kranke Caspar David Friedrich und der junge Richard Wagner zufällig am selben Nachmittag im selben Café Apfelkuchen essen. Wie findest du diese Punkte? Frage ich jetzt mal den Kommissar.
Na, der Kommissar, der Detektiv, der gräbt sich so ein, zwei Jahre in die gesamte Literatur hinein und das ist ein sehr chaotischer Prozess. Also so sieht auch mein Schreibtisch aus. Da türmen sich sehr, sehr viele Bücher in dem Falle von Friedrich. Da türmen sich dann immer, was mir immer so wichtig ist, so Lebensschilderungen, Autobiografien, Memoiren von Menschen, die man nicht so kennt, weil die oft sehr ergiebig sind, weil die mir ein Dresden um 1820, 1830 erzählen, weil ich da ein Gefühl für bekommen möchte. Ist das eine großstädtisch, kleinstädtisch? Wie spießig ist das? Was wird da gegessen? Wo geht man hin, wenn man feiern will, etc.? Also das ist für so ein Grundrauschen, für so eine Atmosphäre ganz wichtig. Dann habe ich in dem Fall allerdings unendlich viele E-Mails ausgetauscht mit den Experten. Also die Experten, die gesagt haben, wie sah es aus unter Friedrichs Haus? Was war die Blickrichtung? Da gibt es sehr viele Diskussionen dazu. Die Frage ist, wo sind eigentlich diese Friedrichs im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen, Ende 45? Da habe ich mit vielen Provenienzforschern vor allem gesprochen. Die sind ja zum Glück eigentlich alle, diese großen verbrannten Bilder sind alle dokumentiert aus diesem Katalog 1931. Es gibt sogar zwei, die in Farbe dokumentiert sind. Ich habe gerade wie so eine Single-Auskopplung aus meinem Buch, habe ich immer, wenn ich was über wirklich gute verschwundene Sachen gefunden habe, gedacht, oh, das interessiert nicht jeden. Habe ich das in so eine Datei gepackt und habe jetzt einen langen Aufsatz geschrieben für die Hamburger Kunsthalle, für den Friedrich-Ausstellung dort, der heißt der Caspar David Friedrich, der uns fehlt. Und da habe ich, also was 45 verbrannt ist am Kriegsende oder verschwunden war. Also es gibt eben so ganz, ganz viele Pfade, wo man noch suchen kann, weil es sind von etwa 400 Bildern 200 bekannt. Bleiben sehr, sehr viele Rätsel, sehr, sehr viele offene Punkte. Ich versuche in meinem Kopf mir möglichst viel zu merken. Ich schreibe auch vieles auf und diese Verbindungspunkte dann plötzlich zu sehen. Oh, das ist 1931, als die Friedrichs abbrennen in München. Da kommt tatsächlich Adolf Hitler hin, um an diesem Ort zu schwören, dass hier das Haus der Kunst entstehen soll, was dann auch wirklich entsteht. Oder dass in diesen 30er Jahren gleichzeitig Walt Disney und Samuel Beckett und Adolf Hitler sich von Caspar David Friedrich gefangen lassen. Das finde ich dann, indem ich immer weiter grabe und dann plötzlich, und das ist für mich schon eine der wichtigsten Botschaften auch immer wieder bei meinem Schreiben, dass man bei den 30er Jahren denkt, oh, das ist wirklich fürchterlich, wie die Nationalsozialisten diesen armen Friedrich vereinnahmt haben, wie sie ihn wegen seiner patriotischen Bilder zu einem der ihren machen, wie sie versuchen, das Germanische ihm rauszukitzeln. Aber dass man dann sieht, genau gleichzeitig, als die Nazi-Propaganda ihn als einen deutschen Maler und als einen urdeutschen Pionier sieht, entdecken Walt Disney und Samuel Beckett ihn für sich. Also ich liebe diese irritierenden Gleichzeitigkeiten, weil man dann sieht, in diesem Falle bei diesem großen Künstler, dass sich die Kunst nicht ideologisieren lässt. Also er lässt sich sowohl vom absurden Theater wie von der nationalsozialistischen Propaganda gleichzeitig und von Hollywood als eine Inspirationsquelle sehen. Und das versuche ich zu erzählen. Also eigentlich eine Geschichte, wie Friedrich seit 250 Jahren auf die Menschen und ihre Seelen wirkt. Also das ist, wird ja eigentlich immer wieder unglaublich, ist, dass niemand solche Emotionen auslöst wie er. Also positiv, aber auch sehr negativ. Also Goethe ist ganz verstört. Diese Melancholie macht ihn rasen, diese Schwermut. Er kann das nicht aushalten. Sehr viele Zeitgenossen spotten darüber. Er kriegt seine Professur an der Akademie in Dresden 1824 nicht, weil die anderen Sorge haben, dass er die Jugend verdirbt mit seiner Schwermut und seiner melancholischen Mondmalerei. Also es gibt die ganze Zeit sein Leben über und danach auch sehr heftige Reaktionen im Umgang mit ihm. Und genau das wollte ich erzählen und versuchen, Worte dafür zu finden, was er da eigentlich in seine Kunst reinlegt, dass jede Zeit neu glaubt, sich in ihm gespiegelt oder erkannt sieht. Und das ist die Idee. Und deswegen wollte ich aber auch ganz bewusst die Zeiten springen lassen, weil ich glaube, das Werk von Friedrich hat was sehr Zeitloses. Es ist für ein Buch mitreißender und unterhaltsamer, wenn man immer wieder auf einen neuen Pfad geführt wird und vorher am Anfang gar nicht weiß, wohin ich die Leserin oder den Leser mitnehme, weil man gerade in einem ganz anderen Feld unterwegs ist. Deswegen habe ich auch eine eher ungewöhnliche Aufteilung für mein Buch gefunden. Also, ja.
Die Aufteilung öffnet mir die Augen auf eine ganz seltsame Weise, auf diesen Blickwinkel natürlich. Du hast die vier Elemente genommen, aber nach einer sehr antiken Vorstellung von Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und es ist großartig, weil du sowohl die Motive aus den Werken da reinpackst in diese sehr originellen Kapitel, aber auch eben die ganze Geschichte. Und du hast vorher schon vom Feuer gesprochen, also wie viele Werke verschwunden sind, vielleicht zerstört wurden, vielleicht verbrannt sind oder tatsächlich angekokelt wurden und irgendwie Blasen geworfen haben. Also es gibt so viele, allein das Thema Feuer, mit dem du beginnst, wirft so viele tolle Fenster auf. Ich glaube, ich werde jetzt bei Friedrich immer nach einem Glutschein irgendwo gucken. Aber genauso gut natürlich nach Luft und Erde und Wasser. Das sind auch für die Biografie ganz, ganz tolle Pfeile, die du da setzt. Da habe ich eine Frage direkt dazu. Wann im Prozess des Schreibens, des Buchschreibens, kamst du auf diese Idee und wie sehr hat die dich dann geleitet?
Es war in dem Falle wie eigentlich bei all meinen Büchern. Es gibt am Anfang eine unendliche Fülle von Themen, die mich faszinieren und die mich interessieren. Und ich habe nur so ein Gefühl dafür, was ich erzählen will. Das wird immer präziser, aber es entwickelt sich ganz langsam. Das war bei 1913, da kann ich das in einer ganz ähnlichen Weise erzählen. Ich hatte ganz viele Versuche, wie erzähle ich das Jahr 1913? Und ich habe erst überlegt, erzähle ich es anhand 40 Kapiteln, jeweils anhand der Personen, die durch das Jahr gehen. Sigmund Freud und Rilke und Kafka und Alma Mahler und so weiter. Merkte ich auch, das ist ein bisschen langweilig, so die ganze Biografie eines Jahres für 40 Personen zu erzählen. Dann wollte ich versuchen, es über die Städte zu erzählen, über Wien, über Berlin und München, merkte ich auch selbst. Ich bin da immer zum Glück ein so lang geschulter Journalist, der immer merkt, wenn es langweilig wird, was man selber schreibt oder es wird langatmig, dann merke ich so, das funktioniert nicht. Das kann ich niemandem zumuten. Und dann kam relativ spät, also meine armen Lektoren bekamen es wirklich sehr spät, das Buch in diesem Fall auch wieder, weil diese Idee kommen oft erst ganz spät, das Strukturprinzip. In diesem Fall war es dann so banal, bei 1913, es waren die Monate. Also das, aber die Idee, oh, das ganze Material, was ich da jetzt über Jahre gesammelt habe, in Monate zu gießen, kam sehr spät. Dann war es sehr schlüssig und dann ist es so, dass natürlich die Struktur wieder neues Lesen inspiriert. Also dann fängt man an, oh, im April war da nicht nur Sigmund Freud, war da nicht auch Robert Musil in Italien oder ähnliches. Also dann erinnert man sich und schaut wieder nach und sucht nach den zufälligen Begegnungen oder zufälligen Gleichzeitigkeiten. Bei Friedrich war es jetzt so, dass ich das Gefühl hatte, die Chronologie seines Lebens ist schwierig zu erzählen, weil es ein sehr gleichmäßiges Leben war. Er hat das Gebiet der DDR im Wesentlichen nicht verlassen. Er war in Dresden, in Greifswald, im Harz, im Riesengebirge. Er hat 40 Jahre in Dresden in seinem Atelier gelebt, ist zweimal am Tag in der Dämmerung vor die Tür gegangen. Das bietet sich nicht an für eine besonders schmissige biografische Erzählung. Also habe ich geschaut, was sind eigentlich seine großen Themen? Und dann war ich sehr schnell natürlich beim Wasser und bei der Luft, bei dem Luft- und Himmelmal und dann auch bei der Erde. Und dann dachte ich aber mit dem Feuer, das passt ja eigentlich nicht zu Friedrich, weil das nicht der landläufigen Meinung oder dem landläufigen Friedrich-Bild entspricht. Und dann habe ich aber über die Recherche eben plötzlich gemerkt, dass auf eine fast unheimliche Weise immer wieder Friedrichs verbrennen, also fast schicksalhaft. Also 1901 brennt sein Geburtshaus nieder in Greifswald und es verbrennen sehr wichtige, intime Bilder von ihm. 1931 der Münchner Glaspalast, 1911 das Taschenbergpalais, die Wohnung, in der die Friedrichs hingen, der sächsischen Könige. Dann der Zweite Weltkrieg, Flakbunker Friedrichshain, in dem so unfassbare Schätze der Malereigeschichte verbrannt sind, offenbar auch Friedrichs. Und in dem zweiten Schritt dann merkt man plötzlich, oh, dieses Feuerthema, das ist auch für diesen verrückten Friedrich ein Riesenthema. Der malt merkwürdigerweise so seltsame Feuerbilder, Feuer kommt vor. Er lässt seine Heimatstadt Neubrandenburg, die Stadt seiner Väter, in Flammen aufgehen in einem Bild. Und auch lustig und kurios, er entwickelt sogar ein Feuerleitsystem für Greifswald. In einem Brief an seine Brüder sagt er, welche Glocken läuten müssen, wenn es brennt und wie man sich davor schützen kann. Also das Feuer war ein Lebensthema für ihn. War eine ständige panische Angst. Auch in den Briefen schilderte er immer, wo es gebrannt hat, in welchem Dorf und ähnlichem. Und als ich das dann hatte, war ich sehr glücklich zu sagen, ja, das ist schlüssig. Ich will nämlich immer versuchen, schlüssige Strukturen zu finden für meine Bücher, die nicht von außen draufgesetzt wirken. Das war so bei Liebe in Zeiten des Hasses sehr ähnlich, als ich irgendwann ein Walter Benjamin-Zitat fand, der sagte, dieses ganze merkwürdige Jahrzehnt ist bestimmt vom Jahr 33, einem davor und einem danach. Gibt es eine Briefstelle. Und daraufhin habe ich dann eben die Kapitel davor, 1933 und danach genannt. Also ist für mich sehr wichtig, dass die Struktur sich aus dem Thema selbst ergibt. Und wenn man es dann hat, dann füllen sich diese großen Körbe natürlich sehr schön. Und es gibt dann einfach nur im eigenen Innern so Wettstreit. Ist jetzt der Kreidefelsen auf Rügen eigentlich Erde, weil es der Kreidefelsen ist? Oder ist es doch eher Wasser, weil man so viel von dem Wasser sieht? Dasselbe mit dem Wanderer über dem Nebelmeer ist es eigentlich. Die Erde durch den Stein, auf den er steht, oder auch wieder die Luft, weil er so über das in den Nebel schaut. Also das ist dann mehr auch dann am Ende so Geschmacksfragen. Da bin ich dann, also Geschmack im Sinne von nicht Kunstgeschmack, sondern von Geschmacksnoten, von Salz und Zucker und Curry, wie ich versuche, so Kapitel zu würzen. Und dann merke ich so, also diese Geschichte mit dem Wanderer über dem Nebelmeer, die passt jetzt hier nicht so gut hin. Hier brauche ich eher eine Geschichte, die in eine andere Stimmungslage führt. Und das ist dann, würde ich sagen, das ist dann am Ende natürlich auch meine Arbeit zu gucken, wie kriege ich alle vier Kapitel in sich stimmig mit allen unterschiedlichen Stimmungslagen zwischen berührend, im Idealfall romantisch berührend, aufregend, weil es völlig unbekannte Geschichten sind, gibt auch große Diebstahlgeschichten. Und dann aber eben auch, ich halte mich sehr zurück, aber ich versuche schon, mich auch den Bildern zu nähern und versuchen, dem Gehalt der Bilder näher zu kommen. Ich verzichte auch diesmal wieder ganz trotzig auf jedes kunsthistorische Vokabular. Also das ist kein Buch für Kunsthistoriker, beileibe nicht. Ich hoffe, die lesen es auch, aber die sind nicht die, die jetzt sozusagen ihr ganzes Vokabular dort wiederfinden, sondern es ist ein Buch für Menschen, die sich von großer Kunst berühren lassen und die irgendwann mal vielleicht einen Friedrich gesehen haben und ihn immer noch im Kopf oder im Herzen bewahren. Also das ist die Voraussetzung, um Lust zu haben auf diesen Mann. Und ich versuche das einfach sehr anschaulich zu erzählen, weil ich glaube, dass eben die Wirkung von Friedrich immer eine sehr unmittelbare, körperliche ist, die auf die Menschen ganz direkt wirkt und das auch dazu führt, dass er heute, 250 Jahre nach seiner Geburt, mit großen Ausstellungen gefeiert wird, aber eben auch wirklich so präsent ist wie nie. Ist eigentlich wirklich der Maler der Stunde, wenn man sich jetzt guckt, welche Ausstellungen es alle geben wird. In Deutschland, in Hamburg, als erstes, dann in Berlin, dann in Dresden, in Weimar, in Greifswald, also eigentlich alle Orte, wo er aktiv war oder wo viele Bilder von ihm sind. Und danach, das ist für die Deutschen ja immer noch das Allerwichtigste, im Metropolitan Museum in New York. Also wenn die Alliierten den Ritterschlag geben, dass ein Maler wirklich wichtig ist, dann freut man sich immer noch sehr. Das wird übrigens interessanterweise eine Ausstellung, die sich sehr dem Verhältnis Natur-Mensch widmet. Da haben natürlich auch die Amerikaner in ihren Museen eine sehr hohe Gegenwartsaffinität und die sehen da etwas drin, was ja auch die Klimaschützer sehen. Ja? Also diese Rolle, die Friedrich jetzt plötzlich hat, ist, dass er in seiner Pionierrolle für den Klimaschutz gesehen wird, in seinem Blick auf die Natur. Da ist etwas, was auch wieder magisch ist eigentlich. Also er sieht die Natur eigentlich bereits als was Gefährdetes, obwohl das Zeitalter der Industrialisierung überhaupt noch nicht begonnen hat. Das ist ja völlig paradox. Also das ist, wenn wir auf diese Landschaften oder diese Welt schauen, 1810, 1820, ist es die aus heutiger Sicht die pure Idylle. Aber Friedrich sieht merkwürdigerweise schon, wie kostbar das ist, wie gefährdet das ist. Und deswegen seinen Blick so ernsthaft, so zugewandt, fast zärtlich auf die Natur. Und das ist ein Blick, der uns natürlich sehr verloren gegangen ist und der sehr erstrebenswert ist, da wieder hinzukommen. Und deswegen fand ich sehr treffend, dass die Richterin am Hamburger Amtsgericht die beiden Klimaschützerinnen freigesprochen hat, die versucht hatten, den Wanderer über dem Nebelmeer zu überkleben mit einem Bild der brennenden Wälder in der sächsischen Schweiz, weil sie offenbar auch merkte, dass diese beiden Klimaschützerinnen, das sei keine Sachbeschädigung, nein, man muss sagen, es war vermutlich eine gelungene Bildinterpretation. Also die haben verstanden, was eigentlich Friedrich wollte und sie haben das mit ihren Worten oder ihren Mitteln in die heutige Sprache übersetzt. Also das fasziniert mich, dass dieser Friedrich so wirksam ist, dass der so neugierig macht, dass es eine Modekollektion jetzt gibt mit Friedrich-Motiven. Also, dass gerade auch die jüngere Generation das Gefühl hat, dass da einer ist, der zu ihnen spricht. Das ist kaum zu glauben bei einem Maler, der so feinmalerisch, altmeisterlich malt. Also, der sofort nach seinem Tod sofort in Vergessenheit geriet, weil es als völlig altmodisch galt. Der hat einfach gewartet, bis wieder die Menschen kommen, die ihn verstehen.
Interessant ist auch das Thema Goethe. Es gab ja die Sehnsucht von Caspar David Friedrich, von Goethe irgendwie geliebt oder akzeptiert zu werden. Und es beginnt ja auch damit, dass er bei einem Preisausschreiben teilnimmt und den halben ersten Preis gewinnt. Ich fand es gut, wie du es beschrieben hast, dass schon von Anfang an Goethe halbherzig mit Caspar David Friedrich umgegangen ist. Warum war dieses Verhältnis so kompliziert zwischen den beiden?
Also dieses Verhältnis erzählt unglaublich viel über das ganze 19. Jahrhundert. Wir haben eigentlich die zwei großen deutschen Helden des 19. Jahrhunderts aus der Literatur und aus der Malerei. Und Friedrich verehrt Goethe. Friedrich liest den Werther. In dem Werther gibt es ja auch, ist ja eine Malerfigur und der da versucht, sich das Leben zu erarbeiten oder ein schönes Leben zu erarbeiten. Und da sieht Friedrich sich auch drin. Er liest das Buch. Er verehrt Goethe dann sehr lange, er schickt permanent Bilder nach Weimar und kann sein Glück gar nicht fassen, als Goethe ihm wirklich diesen halben Preis gibt. Dann setzt sich das fort und man merkt eigentlich, wie Goethe eher langsam anfängt, genervt zu sein, weil Friedrich fast jedes halbe Jahr wieder eine Kiste packt und wieder 10 neue Zeichnungen oder Gemälde nach Weimar schickt. Und Goethe lässt sie dann immer, guckt die nochmal an. Ganz am Anfang fängt er auch an, Bilder zu kaufen. Nicht für sich, aber für den Weimar Herzogpaar, vor allem die Herzogin, kauft Friedrichs. Deswegen gibt es einige Friedrichs im Weimarer Museum. Aber er schickt sehr viel zurück. Und heute würde man sagen, wie dumm. Denn hätte er all das behalten, etwa die beiden Fensterausblicke, die heute einer der größten Schätze der Albertina in Wien sind, dann hätte ganz sicherlich Weimar das schönste Caspar David Friedrich Museum der Welt, weil Friedrich ihm die Bilder immer hinschickte. Aber nein, er schickt sie doch fast immer alle zurück. Aber Friedrich löst schon noch eine gewisse Faszination bei ihm aus. Und dann besuchen sie sich gegenseitig. Also Friedrich kommt nach Weimar, da ist Goethe nicht da. Man kann auch vermuten, dass Goethe bewusst nicht da war, aber Friedrich lässt nicht ab und trifft ihn dann ein paar Tage später in Jena. Und Goethe kommt tatsächlich ins Atelier von Friedrich und sieht den Mönch am Meer auf der Staffelei. Also vielleicht das modernste, das radikalste Bild, was Friedrich je gemalt hat. Aber Goethe kann damit gar nichts anfangen. Der schreibt in seinem Tagebuch sehr ratlos eher ein offenes Meer, hat er gesehen. Das benennt eigentlich ziemlich präzise, wieso diese beiden großen Geister nicht zusammenkommen konnten. Goethe hat Kunst geliebt, die Antworten gibt, die die Menschen an die Hand nimmt, die ihnen sagt, wie sie durchs Leben gehen sollen, die Maximen verkündet, die Fröhlichkeit den Menschen mitgibt, die belehrend ist. Und Friedrichs Kunst stellt immer nur Fragen, gibt nie eine Antwort, stellt immer nur Fragen. Und ich glaube, auch Goethe wurde auch ein bisschen wahnsinnig über dieses Schwermütige in der Kunst von Friedrich. Das scheint ihn wirklich, heute würden wir sagen, getriggert zu haben. Das wollte er einfach nicht und schreibt dann immer öfter in Briefen, dass der Maler Friedrich geht auf einem irren Weg. Also das ist ihm unheimlich. Man schaut amüsiert und auch gerührt auf Friedrich, der das überhaupt nicht kapiert, wie er Goethe auf die Nerven geht. Also er schickt ihm tatsächlich auch früh schon eine Zeichnung, die heißt Mein Begräbnis. Also wirklich das, was Goethe am nichts hasst, er mehr als das. Und hat Friedrich sozusagen seinen eigenen Grabstein gemalt und so weiter. Das schickte er nach Weimar. Das kam wirklich auch postwendend zurück. Und so geht es immer weiter. Und irgendwann erfährt aber Goethe das von einer Freundin, dass Friedrich weiterhin ihn so liebt und verehrt. Gibt sogar das Zitat, er sei gar verliebt in ihn. Und da will Goethe ihm einen Auftrag geben, denn das ist in der Zeit um 1816, 17 gibt es einen Engländer, der etwas naturwissenschaftlich Sensationelles geleistet hat. Er hat den Himmel kartografiert sozusagen, hat die Wolkenformen des Himmels auseinandergenommen. Vorher war der Himmel für die Menschen etwas Undurchdringliches, etwas Überirdisches, mit dem vor allem was da das Wetter oder die Wolken taten, das hat niemand verstanden. Und da gab es den Engländer Luke Howard, der plötzlich gesagt hat, wenn die Wolken so aussehen und diesen Wasserstoffgehalt haben, dann ist es Cirrus und das ist Cumulus und das ist Stratus und das ist Stratocumulus und so weiter. Ich weigere mich immer, die ganzen Formen zu lernen, weil ich auch einen leichten Widerstand habe, gegen diese Form den Himmel so aufzuräumen. Goethe aber fand es ganz toll und er war begeistert. Endlich war auch der Himmel in Ordnung zu bringen und hat einen Lobgesang auf Luke Howard, so ein sehr schlechtes Gedicht, geschrieben. Und er bittet dann über einen Mittelsmann oder Mittelsfrau Friedrich, ob er ihm nicht die Wolkenformen malen könne. Und da sieht man eigentlich alles drin, weil Goethe eben dankbar war, quasi Ordnung zu haben im Himmel und den Maler einsetzen wollte als jemanden, der ihm das dann malt. Aber Friedrich sagt, nein, das macht er nicht. Und das ist ein wunderbarer Moment, weil man muss sich vorstellen, da wartet jemand seit 20 Jahren auf die Anerkennung durch das größte Genie seiner Zeit. Er kriegt plötzlich das erste Mal einen Auftrag und dann sagt er nein, weil einfach der Himmel für ihn was Heiliges war und weil er gesagt hat, ich bin nicht da zum Illustrieren von naturwissenschaftlichen Systemen. So hat er sich gefühlt, wie ein Illustrator, der jetzt die verschiedenen Wolkenformen lösen sollte vom Rest der Natur und der Welt. Und deswegen hat er es nicht gemacht und da bricht dann das Verhältnis endgültig auseinander, weil wirklich Goethe das Gefühl hat, naja, also dem ist nicht zu helfen, jetzt wollte ich ihm sogar einen Auftrag geben. Und das nimmt er auch nicht an. Und es gibt dann sogar eine Aussage, wo Goethe gegenüber Freunden, die ihn besuchen, äußert, das ist im Tagebuch der Brüder Boisseret aus Köln überliefert, dass ihn dieser Friedrich eben wahnsinnig macht und dass er seinen Mut irgendwie kühlen müsste. Und dann gibt es eine Passage, die umstritten ist und schwer zu deuten, aber da sagt er, wie er seinen Mut kühlen musste durch Zerschlagen der Bilder, Zerschießen etc. Und das ist insofern so interessant, weil es gibt in Weimar ein ganz merkwürdiges Bild, ein beschädigtes Bild, von dem nur noch etwa ein Viertel da ist. Die unteren drei Teile fehlen. Es ist nur so ein Streifen, ein Gebirgsstreifen mit einem Mond. Und ich gebe keine Antwort, aber ich stelle einmal die Frage, ob man das nicht mal auf Fingerabdrücke von Goethe untersuchen sollte, ob er nicht anhand dieses Bildes seinen Wut auf diese Schwermut von Friedrich gekühlt hat.
Ich habe mich sehr gefreut beim Lesen, dass auch die Weltkunst vorkommt in deinem Buch. Du hast schon gesagt, er wurde vergessen, seine Bilder waren nicht mehr viel wert und waren auch überhaupt nicht gefragt. Als ein Urneffe oder ein Großneffe ihn versucht hat, was zu verkaufen, hat er eine Anzeige in die Weltkunst gesetzt. Wie hast du das Archiv der Weltkunst genutzt? Hast du diese tolle Initiative von der Heidelberger Universität genutzt?
Ja.
Die ganzen frühen Ausgaben bis 1944 sind ja abrufbar. Das hat mich gefreut.
Also mit diesem Archiv der Heidelberger Universität habe ich sehr viel gearbeitet, tatsächlich, weil ich darüber nicht nur diese Weltkunst und diese Anzeige, sondern auch die frühen Auktionskataloge vor allem angeschaut habe. Und auf diese Weise jetzt das erste Mal den Bildbeweis gefunden habe, wann der Kreidefelsen auf Rügen das erste Mal eben in die Welt kommt. Nämlich 1903 und 1915 in zwei Auktionen beim Berliner Auktionshaus Lepke. Und die große Sensation ist tatsächlich eben nicht als Friedrich, sondern als ein Bild von Karl Blechen. Das war vergessen worden, dass es von Friedrich ist. Und dann sieht man da so einen Auktionskatalog, Kreidefelsen auf Rügen, Personen in der Kleidung ihrer Zeit, steht davor. Und Karl Blechen, auch hochinteressant, was bislang unbekannt war, da steht eben Provenienz, also Herkunft vom Prinzen Georg. Das war so ein Dandy-Prinz der preußischen Hohenzollern, der um 1900 lebte, also 1903 starb. Und da habe ich jetzt versucht, über dessen Eltern, die beide Kontakte hatten, zu Friedrich Kreisen rauszufinden, ob man dieses Kreidefelsen eben als ein Bild für die Eltern vielleicht identifizieren kann. Da bin ich aber noch mitten in der Arbeit und habe, das darf man nie vergessen, so ein Buch ist wie eine Spitze eines Eisbergs und unter der Wasseroberfläche sind all die gescheiterten Versuche des Autors. Also wie lange ich versucht habe, diesen Kreidefelsen zu finden, weil diese Mutter von dem Prinz Georg hat Aquarelle all ihrer Interieurs gemalt, ihrer Wohnung im Stadtmuseum in Düsseldorf und habe wirklich einen ganzen Nachmittag diese Aquarelle mit der Lupe abgesucht, ob ich an einer Wand nicht doch den Kreidefelsen finde. Ich habe ihn bislang noch nicht gefunden. Ich weiß, wie man noch ein bisschen weiter danach fahnden kann. Die lebten in der Burg Rheinfels am Rhein und so weiter. Also natürlich ist so eine Detektivarbeit, die ich betreibe, auch manchmal erfolgreich und manchmal nicht erfolgreich. Deswegen schreibe ich dann wahrscheinlich auch so begeistert, wenn ich mal ein paar Puzzlesteine zusammenfügen kann. Das sind dann die Freuden des Autors, aber über die Misserfolge. Es gibt ja Autoren, die das dann auch alles erzählen, was sie versucht haben und nicht geschafft haben. Das lasse ich weg.
Ich freue mich sehr, dass die Weltkunst da ein bisschen...
Man muss ja auch tragischerweise sagen, weil es so viel erzählt, also dass man eben dieser Nachfahre Levin aus Greifswald, der brauchte so dringend Geld und wollte die Bilder verkaufen. Die hätte er auch natürlich sofort verkauft, wenn die nicht so beschädigt gewesen wären. Also das waren die Bilder, die 1901 verbrannt sind oder halb verbrannt. Er schaltet eben eine Anzeige in der Weltkunst, um sie zu verkaufen, aber es meldet sich niemand. Also das finde ich eben auch das Interessante, dass es so lange brauchte, bis Friedrich wieder in ein Bewusstsein gekommen ist, bis es wieder etwas gibt, was man heute, ja, einen Markt, ein Interesse für ihn gab. Das hat schon lange gedauert, dass dieser Maler aus seinem völligen Vergessen und zurückkehrt. Und er war wirklich um 1900, konnte man Friedrich nur in den Häusern seiner Urenkel sehen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Urenkeln und ein paar Malerfreunde von ihm, die noch Bilder hatten. Aber in Museen gab es nichts. Und das kam dann erst durch die große Jahrhundertausstellung in Berlin 1906, wo wirklich zwei Generationen später man plötzlich wieder anfing, sich wieder Friedrich zuzuwenden. Eben aber sehr kundige Kunsthistoriker, die nun schon den ganzen Impressionismus gesehen hatten, den ganzen Schule von Barbizon, die ganze Freilichtmalerei, also die schon wieder so viele Annäherungen der Kunstgeschichte an die Malerei gesehen haben, die schon wussten, dass gerade in Dresden die Brückemaler, die Männer und Frauen nackt in die Natur stellten, also da gab es die erste Naturbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts im Kaiserreich. Das alles musste erst passieren, bevor man sagte, oh, da gab es doch diesen Friedrich. Was hat der eigentlich gemacht mit dem Mensch in der Natur? Und dann fing man an, sich mit diesen Rückenfiguren zu beschäftigen und mit seinem Verhältnis zur Natur. Und es dauerte dann eben trotzdem noch mal sehr lange. Erst 1915 erscheint das erste Buch in deutscher Sprache über Friedrich. Es brauchte den Ersten Weltkrieg, weil man auch da in diesem Buch ihn erstmal als Vaterlandsverteidiger und als deutschen Maler propagierte, der er eben auch war, weil er in der Zeit der napoleonischen Besatzung wirklich das war, was man heute nationalistisch nennt. Ist immer sehr kompliziert mit diesen heutigen Begriffen, wenn man die auf alte Zeiten überträgt. Denn damals war es eigentlich das demokratische, rebellische National zu sein, weil es gab kein Deutschland und es war die Hoffnung, dass die deutschen Länder überhaupt zusammenkommen. Und es war die französische Besatzung, gegen die Friedrich rebellierte. Aber so differenziert wurde das natürlich im Ersten Weltkrieg und im Zweiten schon gar nicht, überhaupt nicht gesehen. Da sah man einfach nur in Friedrich den germanischen Maler. Man war so froh, dass er so einen roten Bart hatte und aussah wie so ein Wikinger. Ja, also das war so diese nordische Herkunftslinie, die von den Nationalsozialisten dann vor allem gepflegt wurde. Auch so kann man also Friedrich sehen. Man kann ihn auch auf das verkürzen. Und das erklärt auch, warum in Deutschland der Nachkriegszeit Friedrich einen ganz schweren Stand hatte. Also er war eben der einer mit der ganzen Romantik Lieblinge des Nationalsozialismus. Man kann sich heute immerhin damit trösten, weil inzwischen die ganzen Bildakten für das geplante Führermuseum bekannt sind, dass Hitler keinen Friedrich fürs Führermuseum ausgesucht hatte. Er hatte vielmehr so eine alpine Romantik auserkoren, Waldmüller, Grützner, Defregger, also bayerisch-österreichische Romantik mit trinkenden Mönchen und Bergen, also so eine eher alpine, fröhliche Romantik. Das war das, was ins Führermuseum aus dem 19. Jahrhundert kommen sollte. Aber in der ganzen Zeit war Friedrich eine sehr zentrale Figur und es gab sogar solche kleinen Breviers, kleine Schriften mit vielen Bildern von ihm, die den deutschen Soldaten mitgegeben wurden, mit einer Goethe-Schrift, bekannterweise. Also in den Brusttaschen der deutschen Soldaten waren diese beiden Antipoden des 19. Jahrhunderts wieder vereint, weil man den Soldaten sagte, ihr sollt kämpfen für Goethe, für die Werke, die Friedrich geschaffen hat. Das müsst ihr verteidigen in Stalingrad. Also er wurde in einer sehr massiven Weise instrumentalisiert. Ich glaube, dass es deshalb möglich war, weil er eben auch zu dieser Zeit die Menschen berührt hat, weil er in der Seele sie berührt hat mit seinen Landschaften, mit seinen Himmeln. Und Künstler, die Menschen berühren können, haben die Gefahr, dass sie instrumentalisiert werden. Dagegen kann er sich nicht wehren, aber er hat Geduld und ich glaube, dass heute keiner ihn mehr mit dieser Zeit in Verbindung bringt, sondern man einfach in ihm den besonderen, herausragenden Maler sieht, der zum Glück auch schwache Bilder gemalt hat. Also das darf man nie vergessen. Ich habe mich selbst sehr lange gewehrt eigentlich gegen Friedrich, weil man immer hört, ja Friedrich, das ist der Allergrößte. Und da hatte ich so einen kleinen Trotz eigentlich dagegen, weil ich dachte, oh, ist das wirklich so? Und das ist doch jetzt kein so gutes Bild. Und die Figuren konnte er nicht zeichnen. Und es stimmt tatsächlich, er konnte ganz lange keine Figuren richtig zeichnen. Und er hatte auch, gibt doch schwache Bilder von ihm. Aber irgendwann merkte ich dann, das hat keinen Zweck, er ist doch der Größte. aber deswegen würde ich sagen, also auch mein Weg zu Friedrich ist kein eindeutiger. Also es war erst ein innerer Widerstand, bevor ich dann wirklich kapiert habe, Widerstand ist zwecklos.
Du hast ja auch als Kurator die Ausstellung Mehr Licht mit Ölstudien des 19. Jahrhunderts zusammengestellt, die gerade erst vor wenigen Tagen zu Ende ging in Lübeck, die vorher in Düsseldorf zu sehen war. Und dabei, du hast vorhin das Wort Freilichtmalerei genannt, also da waren auch bestimmt viele Werke dabei, die im Freien entstanden sind. Wie hat denn Caspar David Friedrich es mit der Plein-Air-Malerei gehalten?
Ja, das ist sehr lustig, weil meine ganz große Liebe persönlich, auch als Sammler, gilt der in der freien Natur entstandenen Ölstudie. Also in Öl, auf Papier oder Pappe, eine Wolke, ein Baum. Friedrich hat genauso nicht gearbeitet. Friedrich hat immer nur in der Natur gezeichnet. Er hatte immer seine Skizzenbücher bei sich. Ist jetzt gerade sensationellerweise eines der allerfrühesten Skizzenbücher nach 250 Jahren wieder aufgetaucht. Das Karlsruher Skizzenbuch.
Das wird jetzt bald versteigert bei Griesebach.
Genau, das.
Wir haben beide Griesebach-Vergangenheit.
Genau, deswegen, genau, das ist wichtig aus Compliance-Gründen, ja, das zu sagen. Das ist eben, da kann man auf einzigartige Weise sehen, wie er gearbeitet hat. Er hat also sozusagen wirklich sich hineingegraben in die Natur und hat so einzelne Bäume von den verschiedensten Seiten immer wieder gemalt, Eichen, Tannen, das absolut genau bezeichnet, wann und wo er das gezeichnet hat. Diese Zeichnung nahm er wie so einen riesigen Motivschatz, Ideenreservoir mit sich und hat dann oft 10 Jahre später darauf zurückgegriffen, denn in Öl hat er dann nur in seinem Atelier gemalt. Also das war etwas, was eigentlich in seiner Zeit langsam aufhörte, also weil spätestens ab den 1820er Jahren auch in Dresden, vor allem mit seinem Malerfreund Dahl, hatte er eigentlich den besten Exponenten dieser anderen Ölstudienmalerei quasi als Nachbarn neben sich. Die gingen raus, malten in Öl, was sie dort sahen, weil man natürlich in Farbe die farbige Welt besser erfassen kann. Aber Friedrich blieb bei seiner Methode Bleistiftzeichnung, detaillierte Bleistiftzeichnung. Oft schrieb er einfach mit Bleistift dazu, Himmel, Blau, Himmel, zarte Helltöne, zarte Gelbtöne. Also er hat dann die Farbbezeichnung nur als Beschriftung aufgenommen. Und all diese tausenden Skizzen, die er machte mit Bleistift, die hatte er dann bei sich, machte die Fenster dunkel, schloss die Augen und hat dann in seinem Innern farbige Bilder gesehen, die er dann auf die Leinwand brachte, hat er auch erst mit Bleistift vorgezeichnet und dann minutiös mit feinstem Pinsel in Öl gemalt. Also die Malweise von ihm ist eine sehr akribische, altmeisterliche. Er agiert eigentlich wie ein Künstler des 16. Jahrhunderts noch, die genauso gearbeitet haben. So hat er auch gearbeitet. Also das ist faszinierend, weil er ja auch so eine ganz besondere Form von Naturmalerei beherrscht, dass er nie in der Natur gemalt hat. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den für mich doch immer wieder der verwirrendste ist bei Friedrich. Friedrich, ein gottesfürchtiger Mensch, der die Schöpfung liebt, der die Natur verehrt, der verschmelzen will mit der Natur, der sagt, die glücklichste Woche seines Lebens war die, wo er einmal eine Woche im Wald verbracht hat, in Nähe von Dresden im Ottewalder Grund, der so verwachsen war mit der Natur. Der malt Bilder, die immer Erfindungen sind. Und das ist eben etwas, je mehr geforscht wurde über die Jahrzehnte, weiß man heute, dass es eigentlich keine Landschaft gibt, die so ist, wie er sie in seiner Malerei darstellt. Die Fremdenverkehrsämter sind so unglücklich, weil sie können nirgendwo ein Schild hinstellen. Hier hat Friedrich den Wanderer über dem Nebelmeer gemalt. Oder hier hat Friedrich Kreidefelsen auf Rügen gemalt. Hier hat Friedrich diese Riesengebirgslandschaft gemalt. Er nimmt diese Teile aus seinem akribischen Naturstudium und setzt sie zusammen fast wie ein, mindestens wie ein Collagist, aber eigentlich auch wie ein Konzeptkünstler. Also selbst der berühmte Watzmann, dieses berühmte Bild in der alten Nationalgalerie, wo er minutiös den Watzmann zeichnet. Erstens war er nie dort. Er hat es gezeichnet nach einem Aquarell seines liebsten Schülers August Heinrich. Also die Vorlage war von jemand anderem. Der gesamte Luft-Lichteindruck, wo alle sagen, wie genau ist das den Alpen nachempfunden, ist eine reine Erfindung eines Mannes, der nie höher war als auf der Schneekoppe im Riesengebirge. Und dann ist vor dem Watzmann ein wunderbar riesiger Steinhügel, ein Gebilde, was es dort nicht gibt. Das ist eine Gesteinsformation aus dem Harz. Die hat er mal im Harz gezeichnet und verlegt sie dann einfach in seinem Gemälde vor den Watzmann. Und das ist für mich so etwas völlig Rätselhaftes, Faszinierendes, wie dieser Mensch, der, deswegen würde ich da in diesem Falle wirklich auch sagen, gottesfürchtiger Mensch, der die Schöpfung verherrlicht, selbst neu schöpft. Also das ist ja eigentlich, was überhaupt nicht zu ihm passt, zu seinem bescheidenen, demütigen Wesen. Da gibt es plötzlich eine Selbsterhöhung, Selbstermächtigung, die Natur in einer neuen Weise zu entwerfen, die Natur in einer neuen Weise zusammenzustellen. Ja, das gehört zu den wundersamen Rätseln seiner Bilder, weil man immer wieder, wenn man Menschen das erzählt, die das noch nicht wussten, die sind irgendwie ganz irritiert davon. Ich verstehe das, weil es ist so stimmig. Man hat fast das Gefühl, er hat es besser gemacht, als es in der Natur ist. Aber wie kann das sein, dass er einerseits ein solch akribischer Fanatiker des Details und Genauigkeitsfanatiker war? Doppelte Jungfrau, ganz wichtig, als Sternzeichen Jungfrau, als Aszendent Jungfrau, also so genau war. Und sich dann in seiner Kunst diese Freiheit herausnahm, die aber am Ende überhaupt nicht als Freiheit wirkt, sondern als vollkommen durch den gleichen Malstil eingemeindet. Denn das ist, glaube ich, das Wichtige. Man nutzt ja immer, um die Bedeutung von Malern, vor allem der alten Meister, herauszustreichen. Und uns beide, die wir uns mit alten Meistern gerne beschäftigen, wissen, dass man immer sagen muss, sie waren modern, damit auch die Menschen, die aus der zeitgenössischen Kunst kommen, sie interessant finden oder sich mit ihnen beschäftigen. Ich muss jetzt erstmal sagen, Friedrichs Malstil, die Pinselführung ist so unmodern, wie man sich nur vorstellen kann. Das ist wirklich der feinste Pinsel. Es sieht altmeisterlich, feine Struktur, komplett. Gibt keine Leerstellen im Bild. Es gibt keinen sichtbaren Pinselstrich. Ja, das ist ja eigentlich das, was dann auch immer sichtbarer wird. Der Gestus des Malens, der dann mit Blechen quasi zu seiner Lebzeit mit Adolf Menzel, dann mit den ganzen, mit Corot, mit den Franzosen, wird der Gestus des Malens, der Pinselstrich wird zum Zeichen der Moderne, wie diese Emotionalität, die Körperlichkeit hineinfließt auf die Leinwand. Alles nicht zu holen bei Friedrich. Und dass er als Pionier der abstrakten Malerei gilt, es gibt dieses berühmte Buch, Robert Rosenblum, der sagt vom Friedrich to Roscoe 1972, dafür gibt es eigentlich nur ein einziges Bild, das diesen kühne These stützt. Das ist der Mönch am Meer, weil es tatsächlich fast nur aus grauen und schwarzen Flächen und einem gelben Sandstreifen besteht. Aber für die Abstraktion würde ich ihn eigentlich nur wegen dieses Bildes in den Kronzeugenstand rufen wollen. Ich sehe ihn eher wegen dieser Naturmontagen als einen Ahnen von Marcel Duchamp. Also ich sehe ihn da eher in dieser Konzeptkunst. Erfindungswelt, was er da mit deren Landschaft in der Natur macht, führt auch dann eher zu solchen Zielen, die Land Art dann in Amerika später hatte, also zu so ganz anderen Feldern, die eher so eine intellektuelle, theoretische Verbindung zeigen, was wiederum gar nicht zu Friedrich passt, der ein sehr, ja, aus dem Unterbewusstsein arbeitender Maler war, der sagte, vieles, was ich da male, ist mir selbst ein Rätsel. Also ich weiß gar nicht, was ich da gemalt habe. Es kommt aus ihm heraus. Und das hat mich eigentlich auch gefreut bei dem Schreiben, dass ich auf immer neue Widersprüche gestoßen bin. Also dass dieser seltsame, menschenscheue Kautz zum Beispiel ein unglaublich witziger Mensch war. Also er konnte so lustige Briefe schreiben. Und dass er ein sehr guter Maler war, wissen wir, aber er war offenbar noch erfolgreicher als Kanarienvögelzüchter. Er berichtet immer wieder, dass er 8 kleine Vögel jetzt wieder gezogen hat, was eigentlich, ich habe mich dann informiert, selbst bei Kanarienvögeln so gut wie nie vorkommt. Außerdem, wenn man die Literatur über Kanarienvögel studiert, auch das gehört dazu, wenn man ein Buch über Caspar David Friedrich schreibt, kriegt man mit, dass der Kanarienvogel sich in Deutschland erst etwa 40 Jahre später verbreitet hat. Über Tiroler Bergleute kommt der nach Deutschland. Warum in Greifswald und in Dresden Friedrich da schon so aktiv in der Kanarienvogelzüchtung aktiv ist, wird nie erklärt. Ist so, er gibt viele Briefe, wo er mit seinem Bruder sich dazu austauscht. Also das alles versuche ich da so hineinzupacken, um Friedrich aus diesem heiligen Stand in einen Menschen wieder zu verwandeln, in einen Maler zu verwandeln, der auf einzigartige Weise verstanden hat, die Menschen zu berühren und sie heute auf eine wieder neue, intensive Weise berührt.
Was war bei deinen Recherchen so die größte Überraschung?
Bei meinen Recherchen hat mich am meisten überrascht, wie humorvoll er ist, wie lustig er ist. Und das hat mich darin bestärkt, auch selbst ein humorvolles und lustiges Buch über Friedrich zu schreiben, weil ich einfach da, ja, der ist schon ein Kauz, der ist ein Pommer, der kommt von der Küste. Aber das ist schon alles sehr lustig. Also er hat das eigentlich auch schon so eine Selbstironie gehabt, also weil er ja so oft Bilder mit dem Mond malte, dann sagt er irgendwann mal zu jemandem, alle anderen Menschen hoffen ja darauf, in den Himmel zu kommen. Ich glaube, ich komme nur auf den Mond. Das finde ich, das ist fast so eine ironische und distanzierten Blick auf sich selbst und seine Malerei. Das würde man alles gar nicht denken bei dem, was wir heute als Klischee von Romantik so begreifen.
Du hast geschrieben, jede Zeit sucht und findet Caspar David Friedrich auf ihre eigene Weise. Wie findet unsere Zeit heute den Künstler? Ist es über die Natur?
Du hast die Klima, also erstmal finden wir ihn gut. Das ist ja schon mal was ganz Wichtiges. Ja, also ja. Wir finden ihn und wir finden ihn richtig gut. Das eine ist etwas, was keinem Künstler bislang gelungen ist, dass man immer wieder Menschen trifft, die einem sagen oder die einem Fotos schicken von einem Abendhimmel und sagen, das sieht aus wie von Caspar David Friedrich gemalt. Also dass man die Natur anschaut und finde, dass die Natur sich an der Kunst orientiert, ist eine einzigartige Leistung, ja, dass es nicht andersrum ist. Das merke ich, dass das immer öfter passiert und dass ihm etwas gelungen ist, was auch keiner von den anderen Künstlern, am ehesten noch Mark Roscoe, mit seinen Bildwirkungen erreicht hat, nämlich, dass es ihm gelungen ist, malerischen Ausdruck für Sehnsucht zu finden. Also er hat Himmel gemalt, die aus seiner eigenen Sehnsucht nach der alten Heimat im Norden, nach einem Verhältnis zu Gott, nach einer Geborgenheit in der Welt ausdrücken. Und in diesen Himmeln, in dieser Sehnsucht finden sich jetzt heute, 200 Jahre später, Menschen mit ganz anderen Lebensgeschichten, mit vollkommen anderen Lebenserfahrungen, bis oben hin voll mit digitalen Bildern wieder und schauen auf dieselben Himmel und haben das Gefühl, ihre Sehnsüchte im Leben, ihre Träume im Leben, können sie für eine paar Sekunden lang vor dem inneren Auge aufscheinen lassen, wenn sie diese Bilder von ihm sehen. Das ist was ziemlich Einzigartiges, was ihm gelingt, dass seine Bilder so wie Projektionsflächen oder wie Spiegel jedem Einzelnen ermöglichen, in sich selbst hineinzuschauen und seinen eigenen Sehnsüchten auf den Grund zu gehen.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Ich würde sehr gerne nach Berlin im Jahre 1925 reisen.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Meine Augen.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Der Tiger.
Welches Spiel spielst du gerne?
Mensch, ärgere dich nicht.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Preußisch Blau.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ja, ich erinnere mich immer wieder an die Mathematikarbeiten in der Oberstufe.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
100 Jahre Abstraktion in Deutschland, 1923 bis 2023.
Kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Ich teile eine Lebensweisheit, die ich bei der Recherche meines Buches gefunden habe. Die stammt von Jean Paul und die passt zu Caspar David Friedrich und die passt aber auch weit über Caspar David Friedrich hinaus. Die geht so. Halten Sie stets ein Stückchen Himmel über Ihrem Leben frei.
Vielen, vielen Dank, Florian. Ich bin begeistert und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur raten, dieses wunderbare Buch Zauber der Stille zu erwerben und zu lesen. Es ist wunderbar.
Vielen Dank, liebe Lisa.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Entsteht in Partnerschaft mit Volkswagen Group Culture. Aktuell fördert Volkswagen in Berlin am Hamburger Bahnhof jeden Sonntag den sogenannten Family Sunday mit ermäßigtem Eintritt für Familien und einem großen Angebot an Workshops und Führungen für Kinder und Jugendliche und einmal im Monat im Rahmen von Volkswagen Group Culture Art for All freien Eintritt für die neue Nationalgalerie. Wir danken Volkswagen Group Culture für diesen Podcast und freuen uns jetzt schon auf weitere gemeinsame Folgen.